Herzlich willkommen zur Episode 65 On the Way to New Work. Ein grandioses Buch. Es ist mehr als ein Buch. Wir werden gleich drüber reden. Der Untertitel: Wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt. Die drei Autoren, Svante Almers, Michael Trautmann, Christoph Magnussen, haben dieses Buch geschrieben, sind absolute New Work Profis und Kenner, und der Michael und Christoph, die haben auch einen Podcast dazu inzwischen, also es sind mehrere Jahre, wo sie den betreiben, wöchentlich bei Episode gefühlt 365 oder sowas. Ein Wahnsinn. Und aus den vielen Episoden haben die in diesem Buch so ihr ganzes Wissen exzellent zusammengetragen, und auf dieses Buch gebracht hat mich heute mein Leseoptimist und Gast, der Rupert Fey. Hallo Rupert, danke für die Empfehlung erstens, und zweitens schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dir die Arbeit machen kann mit Büchern lesen.
Ja, das hast du tatsächlich. Stell dich doch mal ganz kurz vor, du kommst ja mal aus einer ganz anderen Ecke. Das finde ich auch super spannend, was du so machst.
Ja, genau. Mit Steuerberatung bin ich nur verwandt bzw. verheiratet. Also meine Frau hat ja eine Kanzlei. Ich bin tatsächlich gelernt Gärtner und habe seit 2009 eine Firma, die heißt Beyond Flora. Und wir kümmern uns um alles, also wenn es um die grüne Branche geht, aber nicht um Blumen und Pflanzen direkt sozusagen. Also wir machen Marketing, Strategie, Kommunikation für die Branche mit einem Team aus zwei festen und diversen Freelancern. Und das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen dann her der Einstieg in die New Work-Geschichte, weil wir haben auch seit 2018 kein Büro mehr. Und deswegen habe ich mich da sehr früh schon mit beschäftigt. Aber genau, also das machen wir. Wir führen großen Gärtnereien bis Floristik, Einzelhandel, Großhandel. Das sind so unsere Kunden. Und wie gesagt, für die gibt es dann relativ viel zu tun. Also kleine Nische, aber in der Nische sind wir dann sehr breit.
Ja, das ist gut. Also da ähneln wir uns ja, du mit der Nische grüner Daumen und ich mit der Nische Steuerberater. Wunderbar. Du bist also ein aufmerksamer und ständiger Hörer des Podcasts und hast mir dann auch das Buch vorgeschlagen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Podcast gekommen, und was waren so deine ersten Gedanken zu dem Buch?
Also ganz genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Der Podcast ist, glaube ich, auch, den gibt es echt schon Jahre, also 3, 4, 5, weiß ich gar nicht genau. Aber die Herleitung war eigentlich, dass ich sozusagen ja überlegt habe, was mache ich mit dem Büro, machen wir das weiter, machen wir das nicht weiter. Ich war damals ja so als klassischer Berater mindestens 3 Tage die Woche auf der Straße. Das war ja alles vor Corona, kann man sich ja kaum noch vorstellen. Und also tatsächlich wurden die Räume eng. Ich war ja in einer Kooperation da mit meiner Frau und die brauchte aber die Flächen. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt irgendwie ein neues Büro mieten und selber nicht da sein, ist ja irgendwie auch verrückt. Und habe mich dann einfach mal intensiv mit den neuen Methoden beschäftigt. Und da war On the Way to New Work und eine Firma in den USA namens Buffer waren so die großen Vorbilder, was so Remote anging. Und seitdem höre ich immer jeden Montag eben diesen Podcast, oder manchmal natürlich auch nicht, aber muss ich nachhören. Und die haben da, so ist das irgendwie passiert. Also genau weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin.
Ich, wie gesagt, hatte den Podcast noch nicht auf dem Schirm, habe den erst durch das Buch kennengelernt und bin vollkommen geflasht, weil das Buch für mich dadurch jetzt so einen absoluten Domino-Effekt erzeugt. Ich lese ein Kapitel in dem Buch und denke mir sofort, oh mein Gott, das Buch muss ich auch noch lesen von dem Autor, wo sie in dem Podcast drüber reden. Den Podcast muss ich jetzt auch noch hören. Also ich wäre, wenn ich das jetzt durchziehen würde, glaube ich, ein ganzes Jahr beschäftigt, um das alles aufzuarbeiten. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mal alle meine Aufträge beiseite lege, damit ich da hinterherkomme. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und für mich auch, das Buch zeichnet sich so aus, das liest sich mit einer Leichtigkeit, so als Inspirationsquelle, und ist so ein echter, ich habe für mich den Begriff Anstupser Potpourri. Jede Seite, die du aufschlägst, denkst du, ui, das ist eine gute Idee. Wie ist dir so beim ersten Drüberlesen gegangen?
Ja, wie gesagt, mein Zugang war natürlich über den Podcast. Dann hat man ja irgendwie so eine Erwartung, dass man das da wiederfindet. Das findet man da auch wieder. Es ist genauso, wie du sagst, also es sind immer 1, 2, 3 Seiten und dann ist wieder eine neue Welt. Und das ist, glaube ich, für den Kopf zum einen super. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich dann auch wieder kein herkömmliches Buch, weil es halt, also es ist ja schon gegliedert, aber Es hat nicht so die Idee, ich jetzt lies das mal durch und dann weißt du, wie New Work von A bis Z funktioniert. Also es lässt einen immer wieder sozusagen wieder neuer Aspekt und noch mal einer und noch mal einer und also man, ich glaube, man wird stark angeregt, sozusagen den eigenen Weg zu finden. Da sind die auch relativ wertfrei. Die haben ja nie den Anspruch, mach A, B und C und dann ist es perfekt.
Genau. Was ich auch nochmal super gut finde, schreiben Sie ja auch in der Einführung und das dringt auch so überall durch. Also New Work selber ist ja total abgedroschen als Begriff und das Erste, was dann dem normalen Menschen einfällt, ist immer diese Hipster, die am Tischkicker stehen. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, sondern durch das Buch wird nochmal aufgezeigt, dass das einfach auch wieder ein abgedroschenes Wort, ein ganzheitlicher Ansatz ist. Sie haben ja auch diese drei Kapitel. Das erste ist, es geht ums Ich. Also, wie arbeite ich? Wie will ich leben? Dann das starkes Ich nennen Sie es. Dann das zweite Kapitel, starkes Wir. Also, was bedeutet Organisation und Team heute in der heutigen Welt? Und dann kommt als drittes Kapitel starke Gesellschaft. Also, wie wollen wir insgesamt leben miteinander? Und das finde ich nochmal, hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet nach dem Motto, ich gucke nicht einfach in meine Firma bei New Work und gucke, wie können wir als Mitarbeiter oder als Team miteinander umgehen, sondern es gehört einfach in diesem Dreiklang zusammen. Für mich war es dann so, ich habe mir dann gedacht, irgendwie muss doch mal wer was einen anderen Begriff als New Work finden, weil neu ist es ja schon lange nicht mehr, muss man ja auch mal sagen. Also für mich wäre so Good Work wenigstens mal eine Veränderung.
Das wäre vielleicht auch eine gute, das macht es vielleicht auch ein bisschen smarter. Also für alle, die da so abgeschreckt sind von den abgedroschenen Begriffen, wäre Good Work, glaube ich, ein guter Name. Können wir mal vorschlagen.
Ja, genau. Oder Smart Work. Smart Work
Ja.
gefällt mir auch. Genau. Und als ich dann, also ich habe in ein paar von den Podcasts natürlich reingehört, besonders gut hat mir gleich gefallen, den 349 mit Dennis Brunot, ich weiß nicht, wie man spricht, der ist jetzt Lektor bei Walen und da auch irgendwie Verlagsleiter. Der hat ja eine Stimme, da hat es mir gleich im besten Sinne die Gänsehaut in den Nacken getrieben. Also ganz, ganz wunderbar. Und da habe ich mir dann noch gedacht, Sie fangen ja jeden Podcast an mit der Frage, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Sehr schön. Ich wünsche mir, Sie laden mich auch mal in den Podcast ein. Ich habe schon eine Antwort dafür
Ja,
gefunden.
das ist wirklich eine kongeniale Frage. Das ist auch echt das große, die ist, glaube ich, wirklich von Anfang an
Ja.
geblieben. So im Nachgang gibt es immer noch mal so andere Buchempfehlungen und so, das ändert ein bisschen. Oder wo willst du noch hin? Aber diese erste Frage, da mache ich eigentlich auch dran fest, hörst du dir das jetzt zu Ende an oder wie gehst du rein? Und das ist wirklich ein ganz, ganz starker Anker und wird auch tatsächlich auch nach hunderten Folgen immer noch anders beantwortet.
Ja, das habe
Also.
ich auch gemerkt. Also ein paar Folgen, die ich mir angehört hat, dass so wirklich jeder eine andere Herangehensweise hat, finde ich wirklich, wie du sagst, kongenial.
Ja.
Und in irgendeinem Kapitel, da hat es bei mir dann Klick gemacht, schreiben Sie auch, das ist auch ein guter Tipp, das mal diese Frage in deinem Team zu stellen. Also so als kleinen Miteinander-Workshop, wenn jeder mal erzählt, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, das finde ich einen sehr schönen Ansatz.
Ist es auch, das ist, und man erfährt ja immer Sachen, die man irgendwie auch nicht zutraut oder natürlich auch nicht drüber nachdenkt. Also das ist immer total spannend, dann zu erleben, was dann so kommt, ne?
Ja,
Ja,
genau. Und
super.
auch sehr schön vom Buch her finde ich, dass sie dann ja von jedem einzelnen Kapitel noch mal eine kleine Zusammenfassung machen. Also du hast immer noch so ein Management Summary. Das heißt, wenn du die 5, 6, 7 bis 10 Seiten pro Kapitel liest, hast du immer noch mal auf einer Seite zusammengefasst, was waren jetzt so die Highlight-Themen, die Erkenntnisse aus diesem Buch, finde ich auch immer hilfreich. Gerade, weil das ist so ein Buch, das liest man bestimmt nicht nur einmal, sondern also für mich wird es so ein Buch sein, das habe ich immer in der Nähe vom Schreibtisch und dann schlägt man es einfach mal auf, so wahllos quasi im Zufallsprinzip, guckt irgendein Kapitel an und sagt, hey, was ziehe ich da heute für mich nochmal raus oder wo will ich das eine oder andere vertiefen, was ich da drin entdeckt habe.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt auch, dass man das auch kann, ne? Dass man sozusagen das auch mal 4 Wochen weglegen kann und dann mal irgendwie so zwei Blöcke liest oder so und dann sagt, Mensch, okay, jetzt habe ich wieder was. Ich glaube, man muss das sogar tun, weil wenn du das so am Stück versuchst durchzuarbeiten, dann ist das auch echt Mörder viel. Libo sozusagen,
Genau.
damit man euch
Wir
gar
haben
nicht
uns im,
überrückt.
genau, wir haben uns im Dezember verabredet für den Podcast, glaube ich, oder im November, weiß ich gar nicht mehr. Und ich hatte ja zum Glück 6 Wochen Zeit, um das zu lesen, weil irgendwie, wenn du da mal so 4, 5 Kapitel hinter dir hast, mir schwirrt da der Kopf. Das ist
Ja, dann ist erstmal Nachdenken angesagt, oder dann muss man das auch irgendwie wieder überlegen, wie kann ich das übertragen, oder was nehme ich jetzt so mit? Also ich habe hier notiert, also einfache Lösungen, so in Bullet Points sind da nicht angesagt. Also das ist schon auch schon was zum Mitdenken und Mitarbeiten.
Es wird jetzt eine echte Herausforderung, über die einzelnen Inhalte des Buches zu sprechen, weil es ist so viel, man könnte ein einziges Kapitel hernehmen und ist dann wahrscheinlich schon 3 Tage beschäftigt. Insofern springen wir einfach mal so ein bisschen von Kapitel zu Kapitel und jeder kann ja mal so ein bisschen erzählen, wo er so einen Aha-Effekt hatte oder was wir das aus für uns draus machen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne.
Dann lasse ich dich mal
Perfekt.
loslegen. Bin ich mal
Lass mich
gespannt, was du als
loslegen,
erstes.
sozusagen.
Ja.
Ich fand tatsächlich ganz am Anfang spannend diesen Gallup-Test, diesen Strengths Finder, den ja auch einer wie heißt der noch, der Christoph Magnussen ja sozusagen auch in seiner Firma durchgesetzt hat, einschließlich so, dass sie stärken. Das fand ich dann auch so praktikabel, dass er im Slack-Channel sozusagen die Stärken im Profil hinterlegt hat der Leute. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ein cooles Ding, das kannst du auch mal machen im Team. Also das ist ja, sag mal, kostet die Welt. Ich bin so, früher kenne ich das noch so aus diesem DISG und so Sachen. Und das fand ich immer, kann ja dazu stehen, wie man will, aber ich fand die Idee oder naja, dass man halt schaut, wo tut sich jemand leichter, wo tut er sich schwerer, wie kannst du den am besten erreichen. Das ist irgendwie ein guter Zugang fürs Team einfach immer auch, ne? Sozusagen mit ein bisschen mehr Verständnis zu haben und einfach zu realisieren, die sind nicht alle wie ich.
Ja.
Das fand ich einen sehr hilfreichen Start. Das ist, glaube ich, gleich auch in den ersten 20, 30 Seiten irgendwo.
Ja, genau. Ich glaube, eher ist es das erste Kapitel gleich Selbstreflexion. Was mir auch nämlich sehr gut gefallen hat, weil eben in diesem ersten großen Kapitel starkes Ich. Und das finde ich eben nochmal wichtig, dass einem das klar wird bei New Work, Good Work oder wie auch immer wir es nennen. Es geht immer auch um uns, das Persönliche. Was wollen wir? Wie wollen wir gut als Einzelner gut leben, bevor man dann ins Unternehmen geht? Und da bringen sie ja über diese Selbstreflexion schon sehr viele gute Anregungen. Ich habe ja, also Clifton Strength Test kannte ich jetzt vom Namen, habe ich aber selber noch nicht gemacht. Aber was ich schon mal für mich gemacht habe, also ich bin ja insights-mäßig unterwegs, doch diesen VIA Charakterstärken, der ist auch frei verfügbar im Internet. Den kann ich dir ans Herz legen oder fand ich super gut. Das ist mal richtig ein Test, der sehr in die Tiefe geht. Da braucht man auch mal eine Stunde dafür, um das alles auszufüllen und zu durchdenken. Und da kommen dann in einem Ranking deine Stärken.
Ist
Und
das das Ding, was da von der Uni Zürich?
genau, das ist das von Zürich, ja.
Ja, okay. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist da auch drin. Das steht da irgendwo drin. Das habe ich dann auch gemacht. Genau, da kriegt man so eine Skala von 100% und dann geht es
Genau,
da
so
sozusagen runter.
punktemäßig.
Ja.
Genau. Und als ich den gemacht habe, da war ich mal wirklich überrascht. Also mit Insights und so, man kennt es ja, DISC, da kommt ja immer irgendwie das Gleiche raus. Man kennt sich ja. Und bei dem war dann bei mir als erstes Hoffnung als Hauptstärke. Da habe ich, glaube ich, 99 Punkte oder so. Und da war ich im ersten Moment verblüfft, weil ich dachte, Hoffnung, das klingt so nach Glaube und lieber Gott, da bin ich gar nicht unterwegs. Ne? Und dann steht aber eben dabei sowas in der Art, wie Hoffnung bedeutet, ich habe ein, ich glaube an das Gute, also ich weiß, es wird gut ausgehen und ich weiß auch immer, dass ich verantwortlich bin dafür, dass es gut ausgeht, dass es in meiner Hand liegt. Und das stimmt total. Fand ich dann irgendwie sehr bemerkenswert für mich, weil das mal ein anderes Ergebnis war, als was ich erwartet habe.
Ja, das ist, wie gesagt, also das ist ja wirklich so, wenn man das schon mal gemacht hat, dann natürlich sind das so Bestärkungen immer, ne? Man sagt, ja, stimmt, das hatten wir schon mal irgendwie. Aber allein das sozusagen auch wieder rauszuholen und festzustellen, okay, ja, stimmt, der war halt, ist halt doch mehr so der Initiative und mach halt lieber die Sachen anfangen, wie zu Ende machen. Das ist dann ja schon hilfreich, wenn man da wieder drauf stößt und glaube ich auch, wie gesagt, im Team finde ich immer ein toller Baustein, dass das dann sozusagen sich gegenseitig mal klar zu machen und dass so jeder wertvoll ist, aber eben trotzdem auch ein bisschen anders tickt. Das ist,
Ja.
finde ich, ist einfach, ja, fürs generelle Verständnis immer eine gute Idee.
Ja, genau.
Naja, das war bei denen jetzt mal wieder ein neues Werkzeug. Mal gucken, ob wir das dann mal machen.
Super. Im nächsten Kapitel, also wirklich da, gerade bei den Anfangskapiteln, da kann man für sich persönlich super viel rausziehen. Dann bei Sinnfindung kannte ich natürlich schon viele Punkte, also Big Five for Lives, sei nix, warum, Ikigai, das waren so Begriffe, die ich schon auch in anderen Büchern natürlich mitbekommen habe oder gelesen habe, wo ich dann wieder so einen Aha-Effekt hatte. Den Podcast habe ich mir noch nicht angehört, werde ich aber noch machen, mit Evan Carmichael. Ist auch Autor und der schreibt eben, findet das eine Wort, das dich ausmacht. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ein Wort zu finden, wo du sagst, das ist mein Lebenswort. Und weiß nicht, ob du über das schon mal nachgedacht hast.
Nee, das hab ich tatsächlich noch nicht. Aber so ähnlich fand ich den Ansatz sozusagen auch mal für ein Jahr, das ist eigentlich eine gute Idee, das sozusagen für ein Jahr jetzt nicht epische Vorsätze zu machen, sondern sich da sozusagen ein Wort vorzunehmen wie Begegnungen oder was auch immer. Kann man auch ein bisschen moderner haben will, so mit Hashtag machen, ne? Dann kann man so, was ist ein Hashtag für 23? Aber das finde ich einen guten Ansatz. Gleich fürs Leben ist ja immer eine große Aufgabe.
Ja,
Aber
da denkt man einfach nochmal anders drüber nach. Weil dieses Hashtag-Wort fürs Ja, das habe ich auch schon für mich entdeckt gehabt. Auch wieder, ich weiß gar nicht in welchem Buch. Dass man also, oder für 3 Monate kann man sich ja je nachdem, welchen Zeitraum. Und das erste Wort, das ich für so eigentlich nur für einen Übergangszeitraum gewählt habe, habe ich festgestellt, das ist mein Lebensmotto-Wort. Also das werde ich auch so beibehalten, das ist bei mir anstupsen. Im Sinne von, ich werde gern angestupst, ne? Ich lasse mich gerne anregen und ich stupse gerne andere an. Also das bestimmt wirklich auch schon mein ganzes Leben. Und ich habe aber für dieses Jahr 2023, habe ich ein Jahresleitsternwort, ich nenne das dann immer Leitsternwort, und das ist Vorstellungskraft. Also ja. Einfach nur mal so, durch meinen eigenen Podcast beschäftige ich mich ja schon dauernd mit diesen Themen. Insofern hat es mich immer gefreut, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Ich habe ja nahezu bei jedem Kapitel, kann ich dir eine Podcast-Episode von mir dazu schreiben, wo ich schon über ein Buch, das sich mit dem Thema beschäftigt, mich auseinandergesetzt habe mit einem anderen Leseoptimisten, so mit dir jetzt.
Ja, das ist ja auch wieder das Ding, ne? Also man hat da ja gar nicht, also da gibt es ja auch nicht, da gibt es die Patentlösung nicht und da gibt es auch nicht so diese, mach drei Sachen und dann ändert sich die Welt. Es ist ja auch ein so ein beständiges Dranbleiben und von, ja, für viele, die sich damit beschäftigen, am Ende auch schon irgendwie mal gehört. Stark wird es ja immer, finde ich, und da unterstützt natürlich der Podcast auch wieder sozusagen diese Episoden mit Leuten, die das im Leben halt dann auch leben oder erlebt haben oder eben diese ganzen vielfältigen Karrierewege oder vermeintlichen Karrieren sozusagen, dann daraus zu saugen, ist ja ein spannender.
Also, das ist ja auch das, was dieses Buch so ausmacht und den Podcast, dass die beiden sozusagen mit ihren Gästen, also durch ihren jeweiligen Gast werden die ja zu einem Wissensschwamm, weil jeder Gast bringt Aspekte mit, Know-how mit und das dürfen die da alles aufnehmen und das finde ich so genial und auch gut umgesetzt. Und das haben sie jetzt halt in ihr Buch mit übertragen. Und ich finde auch, das ist ihnen unglaublich gut gelungen. Nicht nur, aus diesen 365 Podcasts, dass sie einfach nur sagen, das ist jetzt die schriftliche Zusammenfassung der Folge 1, 2, 3, 4, 5, sondern dass sie es auch thematisch so, ich finde schon dann in einer guten, logischen Reihenfolge, abwickeln, wo man auch merkt, ah genau, das eine ergibt sich aus dem anderen.
Ja, das ist wirklich gelungen. Das ist genau, das wäre, glaube ich, der Horror, wenn man sozusagen abgeschriebene Podcast-Folgen Buch hätte, dann das wäre, glaube ich, der totale Katastrophe. Und spannend finde ich auch, sagen wir mal, sind keine Journalisten. Tatsächlich war das Podcast, war ja, im Ursprung war der Podcast ja, weil sie das Buch schreiben wollten und haben gesagt, Mensch, da müssen wir mit Leuten reden, die das schon machen. Und wenn wir das eh machen, können wir doch einen Podcast machen. Also eigentlich war ja der Podcast am Anfang nur fürs Buch gedacht. Und hat dann aber so eine eigene Dynamik bekommen. Aber wie gesagt, ich finde es spannend, dass die beiden ja auch, dass sie auch viel Berufserfahrung haben, also so wirklich aus der Praxis kommen. Also der eine ist ja Agentur, Gründer, Besitzer und der andere verkauft halt mit seiner Firma dann Tools oder die Einführung von Tools für New Work. Also wie gesagt, das kommt ja immer wieder rein sozusagen, ne? Dass sie da auch aus ihr Portfolio reinbringen oder auch sagen, Mensch, okay, das machen wir schon oder das machen wir jetzt auch mal nicht mehr oder das ist schon ein starkes Modul, dass die vielleicht eben keine Journalisten sind.
Wo ist so dein nächster Aha-Moment, an dem du hängen
Mein
geblieben
nächster
bist?
Aha-Effekt. Spannend fand ich diesen Kapitel Aufbau von Gewohnheiten, also wie man sozusagen niedrigschwellig neue Gewohnheiten etabliert. Das fand ich ein ganz starkes, hilfreiches Modell. Also insbesondere, dass man so diesen Einstieg ganz, ganz klar und schwach macht. Da ist ja mal dieses Sportbeispiel, mehr Sport machen, eine gute Idee Anfang des Jahres. Dass man sich halt nicht vornimmt, naja, ich mache das abends, sondern dass man sozusagen auch die Sporttasche schon fertig in der im Flur liegt. Und man sich sozusagen auch ganz konsequent, wie soll ich sagen, an die Kandare nimmt und sagt, wenn ich die Tür aufmache, nehme ich die Sporttasche und gehe wieder raus. Also, so ganz konkret, den Einstieg wirklich klein zu machen und da auch nicht zu groß zu denken. Das fand ich ein gutes Modul.
Da war ich überrascht bei dem Kapitel. Da schreiben Sie ja, oder der Autor BJ Fogg, der das Buch Tiny Habits geschrieben hat, wo Sie die Dinge rausziehen und auch dieses Fogg Behavior Model und so, sehr schön, also Gewohnheiten klein machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich habe doch Atomic Habits gelesen von James Clear, die 1%-Methode, und das ist. Also ich dachte, schreiben die eigentlich voneinander ab? Oder was ist jetzt der Unterschied? Also nein, also die Aussagen sind identisch. Ich habe dann extra nachgelesen. Es gibt extra Vergleiche zwischen den beiden Büchern und Autoren. Sie sagen, alle Ergebnisse ist das gleiche, sie kommen nur von einem anderen Ansatz. Dann war ich wieder beruhigt, weil den Fogg hatte ich vorher noch nicht gehört. Und da bin ich ja immer in meiner Ehre gepackt quasi. Wieso kenne ich den nicht? Aber genau das, was du sagst, das ist auch in diesem 1%-Methode so wunderbar erklärt, eben dieses, du musst jetzt, also Leute zum Beispiel sagen, ich will mehr lesen, ne? Und dann nehmen sie sich vor, ich lese pro Woche ein Buch. Vollkommener Schwachsinn, das schaffst du einfach nicht. Sag mal lieber, ich lese 5 Minuten. Oder bis hin zu, das finde ich immer, dann geht es zwar ins Absurde, aber ich finde es dann schon wieder lustig, im Sinne von, schlag einfach mal das Buch auf.
Ja, das stimmt. Aber das ist, also so trivial sich das in dem Beispiel anhört, ich glaube, so richtig ist es für andere Bereiche dann, dass man eben nicht sofort sagt, hurra, du musst so ein irres Ziel erreichen, wo man dann eben natürlich auch scheitert, ne? Weil man dann sozusagen auch die Serie nicht durchhält. Das fand ich, also das hat mir geholfen und wie gesagt, auch diese Serien schaffen sozusagen, also jeden Tag oder einmal die Woche oder was auch immer es ist. Und das mit dem einmal die Woche Buch aufschlagen ist natürlich leichter wie einmal die Woche eins durchlesen. Weil dann macht man 3 Tage nichts und dann merkt man, oh, jetzt wird's eng. Und am fünften Tag sagt man, Unsinn. Und das finde ich, haben die ganz gut runtergebrochen oder auch sehr pragmatisch runtergebrochen, wo man sagt, Mensch, okay, das kannst du wirklich, die 2 Seiten kannst du eigentlich rauskopieren und machen.
Genau. Dazu passt, es ist dann im Kapitel Kreativität schon drin. Da gibt es so einen Unterabschnitt Disziplin und Durchhalten. Da muss ich einfach lachen. Das fand ich so lustig. Da gibt es den Tipp von Jens Korsen, der sagt, okay, setz dich morgens auf die Bettkante und treff die Entscheidung, stehe ich auf und gehe zur Arbeit oder leg dich wieder hin. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du aufstehst, dann ich sage es jetzt mal überspitzt, dann benimm dich gefälligst und arbeite auch und tu nicht herum und dieses oder jenes. Das fand ich
Ja,
irgendwie.
das ist total, das ist wirklich super. Tatsächlich machen wir das auch hier zu Hause. Wir haben Korsen mal zum einen mal gehört live, zum anderen auch der irgendwie das mal so aufgenommen als, ich glaube, das haben wir auf CD sogar noch gehabt, also das ist schon lange her. Aber da war das wirklich, der Spruch war dann, setz dich auf die Bettkante und sag, mache ich heute nochmal mit. Und das ist tatsächlich, also bei uns beflügeltes Wort, heute machen wir nochmal mit. Weil das auch ja die Entscheidung so runterbricht, jetzt nicht für dein Leben und für alles, was so gut und schlecht läuft, sondern einfach nur, also mache ich heute nochmal mit. Okay, aber dann mach auch sozusagen.
Genau, und dann beschwer dich nicht, dass alles so schwierig und anstrengend ist, sondern mach halt einfach und morgen früh kannst du wieder neu entscheiden. Und
Genau, und keiner
genauso.
verhungert in dem Land und so. Also das ist schon, also das macht ja wirklich sehr gut. Also da ist auch spannend, dass das dann auch wieder in dem Kontext auf einmal wieder auftaucht. Das hat mich auch überrascht.
Ja, genau. Und auch im gleichen Zuge dann der Tipp von Mel Robbins, den kannte ich auch nicht, aber den finde ich auch einfach so, ja, so einfach und umsetzungswürdig, diese 5-Sekunden-Regel. Also einfach zu sagen, hey, zähl einfach den Countdown runter, bevor du was machst und dann leg aber auch los. Also immer dieses, also ich bin ja auch schon mal Bungee-Jumping gewesen und ich weiß, du musst einfach springen, wenn du 3 gesagt hast und nicht, oh Gott, vielleicht doch nicht und 4,5 und 27, dann springst du einfach nicht. Und dieses sich dran halten, einmal runterzählen und zack und jetzt runter oder was auch immer man sich vorgenommen hat, finde ich ein schönes Bild an der Stelle.
Gelacht habe ich tatsächlich auch noch, da ist eine Überschrift mit der Feedback ist keine Raketenwissenschaft, es ist schwieriger. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Seite, aber das fand ich so. Das ist ja so, also irgendwie auch mein Humor, weil das eigentlich, also jeder erwartet dann ja, dass, ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft, das ist ja so ein geflügeltes Wort. Und aber sofort liest man dieses Kapitel. Also das ist so ein Einstieg, wo das, okay, das, weil man sagt, meint ja vielleicht auch Feedback also ist halt nicht so schwierig, also, aber es ist ja in der Tat nicht einfach. Aber das fand ich auch so einen witzigen Einstieg, den man ja gar nicht erwartet in so einem Buch irgendwie, ne? Das ist ja fast Satire. Also, ja.
Da war eins davor, ich habe es jetzt aber gar nicht mehr so genau im Kopf, aber das hatte ich mir noch angemerkt. Sie haben einmal eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Autorin ist, aber sie ist eine Unternehmerin, die hat Leap-Sum, nennt sich das, diese Feedback-Methodik und Plattform. Die fand ich ziemlich spannend und interessant, also wo man dann als Unternehmen mit seinen Mitarbeitern einfach ein laufendes positives Feedback und da haben die ein Tool dafür durchführen kann. Mache ich in die Shownotes, das lohnt sich auch nochmal anzugucken. Also Feedback finde ich auch ein, ich weiß gar nicht, es kommt an mehreren Stellen vor, aber ich finde auch, dass Feedback als Methode finde ich falsch jetzt als Begriff, mir fällt jetzt nicht das Richtige ein, als ständige Institution in einem Unternehmen dazugehört. Und zwar nicht Feedback im Sinne von, was hast du wieder schlecht gemacht und gut gemacht, sondern wertschätzend und wohlwollend, wir wollen uns weiterentwickeln. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele im Buch, in den verschiedensten Kapiteln, die mit welchen Reflexionsfragen man Feedback gut gestalten kann und, also wirklich großartig.
Das stimmt, das ist echt ein gutes Ding. Also gut, das sind ja meistens auch Leute, die in modernen Firmen arbeiten oder die gestalten oder natürlich auch gegründet haben. Und ich glaube, das ist ja auch echt eine Herausforderung, diesen ganzen Remote-Jobs sozusagen, dass dieses Feedback dann seltener wird und ich glaube, dann wird es auch schwieriger oder dramatischer, weil wenn ich natürlich, aber das hat mir früher ich habe ja eine Zeit lang im Einzelhandel verbracht. Also so organisierter Einzelhandel, da war das ja auch so, wenn dann da mal der Geschäftsführer vorbeikam und hat gesagt, das alles Mist hier heute. Und dann hast du den Jahr nicht mehr gesehen in so einer Filiale. Dann hatte das ja eine unfassbare Auswirkung, also negativ in dem Fall natürlich. Und das ist ja bei Remote ist das auch so, ne? Also, und auf der anderen Seite, wenn man halt regelmäßig dranbleibt und man sieht die Leute jeden Tag beim Kaffee und sagt, Mensch, schön, schön, tolle Präsentation, gut gemacht, schnell fertig gewesen. Das ist so gefährlich, wenn das dann so selten wird und dann wird das so absolut und bleibt dann auch so hängen und dann überlegen Leute wochenlang allein in ihrem Büro, wie sie das wieder hinkriegen sollen und was er jeden Tag über sie denkt. Und der denkt ja meistens gar nichts, ne? Das ist einfach so eine Momentaufnahme gewesen. Und wenn die dann nach Monaten wieder aufeinandertreffen, dann ist das ja schon gestört von Anfang an. Und das, ja, macht das dann wieder. Und da sind, glaube ich, so Tools, also gerade für größere Firmen natürlich eine gute Idee, die das sozusagen immer live halten und ja, welche die auch regelmäßig so kleine, ganz kurze Befragungen machen unter den Mitarbeitern, um sozusagen auch so eine Welle zu erkennen, wie fühlen die Leute sich jetzt gerade. Das ist, glaube ich, also für so Unternehmen auch keine schlechte Idee.
Ich bin jetzt gerade bei dir hängen geblieben am Begriff organisierter Einzelhandel. Das hört sich so nach der Pate an.
Ja, das
Sorry.
ist also was man so Filialisten nennt, ne? Also wo du sozusagen unter Franchise oder so, wo du dann irgendwie 100 Filialen hast oder. Aber das sind halt genau die Dinger, die halt den Chef dann selten sehen. Oder auch so diesen, also verschiedene Hierarchiestufen und dann das ist ja Stärke der Kleinen ist ja, dass der immer dazwischen ist oder die natürlich und entsprechend sozusagen näher dran ist. Hast du halt in anderen Unternehmensgrößen nicht das. Das ist ja vielleicht ein Kritikpunkt an dem Buch, ne? Dass sie sozusagen, also erstmal natürlich sind das alles Büroarbeiter, also auch in dem Podcast, ne? Also sind alles sozusagen, also Handwerker kommen ja bei New Work jetzt in dem Buch erstmal nicht vor, Wobei das auch super spannend ist, man da auch viel machen kann, aber das hat einen ganz anderen Zugang sozusagen. Die beiden sind natürlich sozusagen eher aus der Büro-Office-Welt, und die
Ja.
meisten Podcast-Leute auch, ne? Das ist ganz sicher so.
Ja. Und es ist, das ist dann aber ja auch deine und meine Leistung im Alltag, in unserem Berufsalltag, und deswegen finde ich es dann auch immer spannend. Wir übersetzen das halt auf unsere Branche oder die Steuerberatungskanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, das sind ja kleine Einheiten. Also vieles, was da in den Büchern oder im Podcast vorkommt, bezieht sich auf Konzerne, also wenn es dann so OKR und solche Geschichten geht. Und das dann einfach runterzubrechen und zu überlegen, hey, wie kann ich so ein System oder so eine Idee dann auf mein 10-Mann-Frau-Team runterbrechen? Das glaube ich, dafür sind wir dann da. Das ist ja dann das Spannende für
Naja,
uns.
das ist ja auch, man kennt sich ja eine gute Idee, von den Großen zu lernen sozusagen, ne?
Ja.
Und da tauchen ja Probleme auf, auch in viel kleineren Einheiten, die aber nie so adressiert werden, ne? In großen eskaliert das natürlich dann richtig und dann in kleinen gibt es das aber auch und ist auch richtig gefährlich. Aber es ist halt nicht so offensichtlich oder wird vielleicht auch nicht so verfolgt. Also
Ja.
da ist schon, also da ist genug zu tun.
Ja, genau. So, du, also wir sind immer noch im Kapitel 1. Wir gehen jetzt mal auf Kapitel 2, außer du sagst, du hast noch, was du unbedingt aus dem ersten großen Kapitel loswerden willst.
Mir verschwirrt das gerade mit den Kapiteln, aber spannend fand ich noch dieser Bericht über die Harvard-Studie, Schlüssel zum Glück. Das war, wo auch, ich glaube, Kennedy war da drin in der Studie, die sozusagen über Generationen immer verfolgt hat, was führt zu Gesundheit und langem Leben.
Ah, ja.
Dass das eben überraschenderweise nicht unbedingt Sport ist, sondern dass das viele und gute Beziehungen sind. Dass das also einen ganz, ganz wesentlichen Anteil daran hat, ob man lange und natürlich auch relativ gesund sozusagen lebt. Das fand ich noch ganz spannend, aber ich glaube, das ist Kapitel 2 tatsächlich, ne?
Ja, es gibt ja ein
Ja.
Unterkapitel Gesundheit, wo diese Dinge drin sind, fand ich auch super spannend. Und das mit den Beziehungen finde ich auch immer wieder wichtig. Das kommt, ich ist jetzt wurscht, in welchem Kapitel Sie das haben. Es gibt ja auch dieses, was sagen Sterbende zum Schluss vor ihrem Tod, was sie bereut haben. Und das sind immer eben genau diese Dinge, wo die sagen, hätte ich mich mehr um meine Familie gekümmert, hätte ich mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht. Und Beziehungen gehören da als ganz starkes Element für Gesundheit und Wohlbefinden eben dazu. Und sich das nochmal klar zu machen, dass ja den alten Spruch auf dem Grabstein, wenn dann steht, sie war die Reichste im Ort, das hilft ja nicht unbedingt weiter.
Nee, auch nicht, weil immer letzter im Büro hilft auch nicht.
Genau.
Vergleich, vergleichbare Sätze auch nicht. Ja.
Auch hier hat der Letzte das Licht ausgemacht. Sehr schön.
Ja.
Nee, ich wollte rüber auf das große Kapitel Starkes Wir, also einfach nochmal so ein bisschen die Highlights beleuchten, also aus unserer Sicht jetzt, was wir da mitgenommen haben. Wo bist du da hängen geblieben?
Ich fand diesen Bereich, wie man Kreativität erzeugt, fand ich ganz spannend. Also, dass Kreativität doch Disziplin braucht. Also, das ist ja, also wir sind ja teilweise auch kreativ, wenn wir da Marken erfinden oder Markennamen brauchen, Logos brauchen und irgendwie Herangehensweisen brauchen. Also haben wir ja einen kreativen Part. Und dass sie sozusagen aufräumen mit der Idee, dass man halt irgendwo in der dunklen Kammer sitzt oder irgendwo in die weite Welt guckt und dann die Ideen so sprudeln, sondern dass das also auch ein Stück weit Arbeit ist und auch Disziplin erfordert. Das ist ja ein Beispiel mit Bleistifte alle gespitzt und so, und dass man sozusagen, vielleicht ist das auch so ein Ritual, aber das fand ich ganz, ganz spannend sozusagen, da so einen Ansatz zu haben. Nächstes, muss man gucken, wie du Kreativität sozusagen gezielter hervorrufen kannst, über Disziplin oder Rituale oder das fand ich ein ganz, ganz spannendes Ding.
Also das ganze Kapitel. Da habe ich ja mal Anleitung zum Unkreativsein, auch eine Episode gemacht bei mir. Das ist übrigens auch ein großartiges Buch, falls du das noch nicht gelesen hast. Aber es gehört
Habe ich
immer
nicht.
eben dazu, bei der Umsetzung. Hör dir den Podcast an und dann liest das Buch. Es ist
Okay.
Aber da fand ich nochmal schön, weil das erwartet man bei Kreativität nicht, weil man denkt ja immer, ah, das sind die, die da hüpfend durch die Gegend sich bewegen und irgendwie bunte Paradiesvögel, die von Bäumchen zu Bäumchen springen. Und es ist wirklich, Kreativität ist natürlich ein Moment, aber dieses Verknüpfen, dieses Assoziieren und dann das Umsetzen können auch von den Ideen, dazu gehört eben dieses Disziplin und Durchhalten und das kommt da auch nochmal ganz gut drüber, ja.
Das fand ich sehr cool. Dann war da noch ein absolutes Highlight für mich. Das war dieses das so ein Schaubild mit Kommunikationsmöglichkeiten in der modernen Welt. Und da leiden ja quasi alle drunter irgendwie. Dass also erstmal nochmal zu erkennen, wie viel es denn überhaupt so gibt, von Postbrief bis Slack und Co. sozusagen über ganze Messenger-Dienste und so. Und die Erkenntnis, je emotionaler, desto synchroner in der Kommunikation zu werden. Also ich muss sagen, glaube ich, bis vor 1,5 Jahren war mir das gar nicht klar zwischen asynchron und synchron.
Ja.
Außer dass man es natürlich immer gemacht hat, aber diese Erkenntnis, die ja jeder kennt, also irgendwie mal so eine E-Mail schreiben und sich da beschweren, dass das ähnlich wie dieses Feedback eine verheerende Folge hat für einen, der sich das da 30.000 Mal durchliest und damit wahrscheinlich abends um 22:30 mit angefangen hat. Und wie viele Missverständnisse man da auch immer wieder reinbauen kann in so E-Mails, wo man hinterher merkt, verdammt nochmal, kurzer Anruf. Der andere hat es ja ganz anders gemeint, man hat es nicht richtig gelesen, also bin ich auch überhaupt nicht frei von. Das war für mich so, okay, das musst du dir sowas von hinter die Ohren schreiben nochmal. Also das war für mich ganz, ganz, ganz stark und auch immerwährend sozusagen.
Ja, und das hat für mich super gut zusammengepasst. Also gerade dieses Schaubild, was du sagst, dieses Synchron zu Asynchron und welche Tools es da jeweils gibt und welche Sinn machen, das ist ja dann die spannende Frage. Und das dann in Verbindung damit, dass Lesen und Schreiben sind die asynchronen Kommunikationsstile, sprechen und zuhören ist das Synchrone. Und wo immer die Missverständnisse entstehen oder Stolpersteine ist, dass wir halt viermal so schnell lesen wie schreiben und doppelt so schnell sprechen wie zuhören. Und das finde ich so, das hat mir nochmal ein bisschen so die Augen geöffnet. Wenn wir in ein Meeting gehen und hätten vorher was lesen sollen und es macht mal wieder keiner, ne? Das kennen wir ja alle, dann versucht jetzt der Moderator, der Referent, das schnell mal zusammenzufassen. Aber das ist wesentlich störanfälliger, es geht wesentlich schwieriger, als wenn jeder das vorher schon mal gelesen hätte. Und da, ich glaube, bei Amazon ist das, das schreiben sie, das hatte ich auch woanders schon mal gelesen. Bei Amazon ist es halt so, du musst, also die fangen Meetings an, dass jeder erstmal das liest. Also die lesen gemeinsam, weil das Lesen geht halt schneller, bevor jetzt einer wieder alles erklärt. Und dann reden sie erst über das Thema, das sie besprechen wollen. Solche Sachen sich mal zu überlegen, wie viel Missverständnisse wir eigentlich selber verursachen, weil wir so ein paar Regeln nicht einhalten oder weil uns das nicht bewusst ist, wie unser Hirn da funktioniert oder unser Miteinander.
Ja, das Beispiel kenne ich tatsächlich auch. Und da fragt man sich ja, warum man so simple Sachen nicht einfach macht. Weil Amazon schafft da ja auch, oder viele andere wahrscheinlich auch, mittlerweile dann zwei Fliegen mit einer Klappe, weil zum einen geben sie den Leuten ja die Zeit, das wirklich zu lesen. Also, weil dann hat man halt die 5 Minuten, mehr braucht man vielleicht auch da nicht für so ein Summary von der Seite. Also, dann haben sie es auch wirklich gelesen und nicht jeder sagt, der hat es gelesen, hat aber kein Mensch gelesen. Das ist ja was sonst passiert. Und dann haben sie natürlich auch eine Datengrundlage und ich glaube, es hat auch noch so einen erzieherischen Effekt für den, der es schreibt.
Ja.
Weil wenn der da 30 Nachfragen kriegt auf die eine Seite, dann weiß er ja, dass ich habe es nicht wirklich gut geschrieben. Also die kommen ja auch in so einen Prozess dann, wo sie dann einfach auch prägnant und gut schreiben, um dann auch eine Entschlussvorlage oder sowas dann zu erreichen. Und nicht irgendwie sagt, naja, boah, wenn das wieder von dem Pfeil kommt, das kann eh keiner lesen. Das ist ja auch ein Effekt, glaube ich, den die machen.
Ja,
Das fällt mir auch.
und du, so wie du sagst, du schreibst es ganz anders, wenn du weißt, das lesen jetzt wirklich alle, denke ich.
Genau. Und die Aufgabe ist ja nicht, die Seite voll zu schreiben, sondern die Aufgabe ist ja, das Thema zu erklären. Das ist ja auch normal, muss man ja auch sagen, ne? Also es geht ja nicht darum, da wird ja keiner nach Seiten bezahlt, sondern also das ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis. Was ist jetzt wirklich das Ziel eigentlich? Was will ich denn erreichen? Was mir da noch einfällt, ich glaube, das weiß gar nicht, ob es im Buch stand. Manchmal vermischt sich bei mir das auch mit dem Podcast, ist bei Meetingkultur, aber auch dieses Thema hybride Meetings. also ich persönlich als extrem schwierig empfinde immer. Und da war, ich glaube, das war Tarek Müller, der ist bei Otto Versand hier, also bei diesem About You. Und der hat ja gesagt, wenn wir hybride Meetings haben, sitzt jeder vor seinem Laptop, auch wenn er in der Zentrale sitzt. Wir machen das. Und das finde ich einen sehr cleveren Ansatz. Sagt er einfach, um gleiche Waffen zu haben, sozusagen. Und das stimmt ja. Jeder, wer schon mal so ein hybrides Meeting mitgemacht hat, wo 5 Leute im Konferenzraum sitzen und die machen auch Späßchen zusammen und dann sitzt irgendwo, ist zwar auch großer Monitor weit weg, die sind einfach nicht dabei. Ne? Die sind einfach nur, also höchstens halb dabei. Und da hatten sie, also das war ein Ansatz, und dann auch nochmal sozusagen da Leute zu haben, die das sozusagen auch überwachen als Anwälte der Leute, die sozusagen nur am Bildschirm teilnehmen, also im Zweifel was wiederholen oder sagen, komm, habt ihr das verstanden? Oder das fand ich eine gute Methodik, weil ich immer denke, bei diesem ganzen Hybrid, Remote, Video, dass wir da, glaube ich, noch total am Anfang sind und im Grunde diese ganzen Tools auch gar nicht bedienen können. Also technisch ja, aber nicht vollumfänglich im Sinne von, dass wir wissen, wie das wirklich richtig gut geht.
Vor allem auch dieses, also das technische ja. Das zweite ist ja das Inhaltliche. Was nehmen wir mit? Was bleibt hängen? Und das dritte ist auch immer das Emotionale. Also wie geht der Einzelne nach dem hybriden oder virtuellen Meeting raus? Wie fühlst du dich dann? Also bist du erschöpft? Das sind nämlich die meisten, vor allem wenn sie dann vom einen Online-Meeting zum nächsten hoppen und nicht mal mehr vernünftige Verschnaufpausen haben, dann kriegst spätestens vom dritten Meeting kriegst du ja mehr oder weniger gar nichts mehr mit. Also sich diese Mechanismen alle mal bewusst zu machen, was treiben wir da mit uns und was ist das Ziel unserer Meetings? Das kommt ja dann auch eh in diesem Meeting-Kapitel super gut rüber. Das finde ich ist auch so für heute, für die Zeit heute eines der zentralen Themen, mit denen sich jeder Chef und jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter auseinandersetzen sollte, wie da ein besseres Gelingen stattfindet.
Ja, das ist generell sowieso also auch für mich auch der stärkste Aspekt überhaupt bei New Work oder Smart Work oder was war noch? Good Work.
Good work, good
Es
work.
ist ja tatsächlich auch, also ich finde immer diesen Status quo zu hinterfragen, der sich halt so eingebürgert hat. Wie gesagt, ich bin ja auch 10 Jahre in eine Zentrale gefahren, hier 30 Kilometer und habe mich da von 5 Tagen, also würde man sagen 3,5, habe ich alleine vor dem Bildschirm verbracht. Also das würde man ja heute sagen, also warum hast du das getan? Also natürlich hat man sich dann, waren natürlich Vorteile, man konnte sich leichter austauschen, da waren Kollegen da, da gab es so spontane Treffen natürlich, weil das war natürlich alles easy. Aber wenn man das so in Summe betrachtet, komplett irre eigentlich. Aber das ist halt auch so eine Gewohnheit, ne? Also, und die kommt ja eigentlich noch von vor PC, vermutlich. Also hat man einfach gesagt, naja, natürlich müssen die alle im Büro sein, also wo sollen die sonst bitte sein? Das ging ja auch nicht anders, aber. Und da muss man doch eigentlich mal sagen, Mensch, alles auf Null und mal gucken, was wollen wir denn erreichen. Und das, finde ich, kommt bei denen ja immer wieder durch, sozusagen, weil die ja auch über Büro nachdenken, über Talk the Walk, also ganz verschiedene sozusagen Werkzeuge sich zu suchen und dann zu überlegen, was funktioniert denn jetzt mal gerade am besten. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz, ganz starken Ansatz immer, sozusagen, oder für generell eine gute Idee. Okay, wenn wir jetzt nichts hätten, wie würden wir es denn jetzt neu aufbauen?
Ja, genau. Also das mag ich auch an dem Buch und an den Podcasts. Einfach immer diese Einstellung, alles wird hinterfragt. Nichts ist in Stein gemeißelt. Und das macht auch den Sinn von guter Arbeit aus, dass eben nicht dieses haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so, sondern einfach mal gucken, was haben wir denn für Medien zur Verfügung. Wie schaut die Welt aus, in der wir gerade leben? Und ist das, was wir tun, das Richtige oder das Sinnvolle? Also richtig und falsch ist sowieso eine falsche Kategorie an der Stelle.
Aber gut,
Aber
was gut
ist es?
funktioniert vielleicht auch, ne?
Genau.
Also,
Und da finde ich es
das.
mal, also, nee, und in dem Zusammenhang fand ich auch nochmal gut in dem Kapitel Räume. Weil wir ja gerade bei Hybrid und Homeoffice und alles, was dazugehört und Meetings, diese tollen Beispiele, also dieses The Edge in Amsterdam. Und sie machen ja, mein persönlicher Tipp, habe ich auch schon reingeguckt, ich glaube, es ist der Christoph, hat einen YouTube-Kanal eben zu On the Way to New Work. Und da hat er eine Playlist, wo er Workspace-Touren macht. und auch durch The Edge in Amsterdam geht und einfach sich mal das anzugucken, wie so ein riesen Bürokomplexgebäude konzipiert ist, damit es den heutigen Anforderungen gerecht wird. Also The Edge ist ja auch das klimaneutralste Büro der Welt. So irgendwie sowas in der Richtung, aber auch innen drin, was die da alles sich einfallen haben lassen, damit man gut arbeitet, damit es Spaß macht, damit man auch seine Ruheräume hat, damit man seine Begegnungsstätten hat und. Das ist so wirklich beeindruckend.
Stimmt, der YouTube-Kanal ist auch nochmal echt ein guter Baustein, oder nimmt er ja auch die Leute mit an Touren tatsächlich zu Otto, zu Jägermeister, habe ich jetzt so gerade vor Augen. Und wie gesagt, da halt sozusagen die Überlegung, wofür brauchen wir das Büro eigentlich? Und wenn ich es nicht mehr dafür brauche, dass Leute allein vom Bildschirm sitzen, sondern halt für die Kommunikation, dann ist das großartig. Und auf der anderen Seite, aber auch, das kommt ja insbesondere in diesen Corona-Startjahren durch. Da haben die ja auch nochmal da haben die ja jeden Tag gestreamt, irgendwie 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also da haben die, das ist auch
Ah,
meistens,
nee, das wusste ich gar nicht.
also ganz verrückt, ne? Also mit dem Lockdown haben die ja richtig losgelegt. Da haben die ja dann noch wilder sozusagen, also jeden Tag, glaube ich, teilweise 2, 3 Stunden da live gearbeitet. Und da waren, aber da kam dann ja am Ende auch raus, also so im Nachgang ist das ja immer easy zu sagen, wie sich das so entwickelt. Da hat man gesagt, Mensch, super, Video ist perfekt, das brauchen wir nie wieder und die Büros brauchen wir auch nie wieder. Und dann merkt man aber auch, wie bei den beiden dann irgendwie auch so eine Kehrtwende kommt. Nee, das ist doch nicht alles. Also wir wissen doch, für gewisse Sachen brauchen wir doch Büro. Und wenn wir uns für den Austausch und live ist, doch nochmal ganz anders. Und das ist ja auch so gegipfelt, dass also der Magnussen mit seiner Firma, ja auch ein neues Bürogebäude in Hamburg gebaut haben, dieses, was ist, Home of New Work oder sowas. Und das ist auch ein ganz, ganz cooles, sehr modulares Büro. Und das könnte man auch in klein machen. Also das ist jetzt, da natürlich auch wieder zwei, keine Ahnung, 300, 400 Quadratmeter wahrscheinlich eine Fläche. Aber das ist schon, also regt mich schon immer extrem an, sozusagen das nochmal neu zu denken. Oder natürlich muss man dann ein bisschen runterdampfen oft, aber ja, da ist viel drin.
Oh meine Güte, wir sind mit unserer Zeit schon wieder voll dabei. Wir
Es
könnten noch
eskaliert
ewig.
wieder,
Ja, total. Aber das
ne?
Buch hat auch alle Voraussetzungen dafür, dass man stundenlang drüber sprechen kann. Also es gibt noch das große dritte Kapitel, starke Gesellschaft. Das lassen wir jetzt hier an der Stelle außen vor. Holt euch dieses Buch, hört euch die Podcasts an. Das ist wirklich, wirklich lohnenswert. Hast du so abschließend noch was, wo du sagst, das magst du unseren Hörern noch mitgeben?
Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Sache, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Themen gibt es einfach vielleicht oft auch noch nicht so eine allgemeine Best-Practice-Lösung für, die jetzt alles irgendwie mal erschlägt. Aber das finde ich auch gerade wieder spannend. Also sich sozusagen auf den Weg zu machen und vielleicht auch im Team zu sagen, okay, wir wissen eigentlich nicht, ob es perfekt ist. Das war jetzt noch ganz kürzlich auch in einem Podcast, der kann da gar nicht drin sein, mit einer Airbnb-Managerin, die sozusagen auch diese Homeoffice-Regeln dann neu gesponnen haben. Und die einfach sagt, okay, natürlich wissen wir nicht, ob das funktioniert. Aber wir fangen jetzt mal so an. Also wir haben es jetzt mal so festgelegt und jetzt lassen wir es mal ein halbes Jahr laufen und dann gucken wir uns das wieder an und dann schauen wir, was wir ändern müssen. Also sich sozusagen diese Freiheit zu nehmen, da jetzt nicht Jahre nach vorne zu gucken, sondern zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal so, egal ob das 3, 6, 12 Monate sind. Okay, und wir sind sozusagen bereit, das dann wieder zu korrigieren. Das muss man natürlich erstmal als Unternehmen hinkriegen, dass man dass alle das irgendwie auch so mitgehen. Und eben nicht hinterher sagen, aber du hast doch vor einem halben Jahr gesagt, keine Ahnung, wir machen jetzt drei Homeoffice-Tage. Wie kannst du jetzt sagen, wir machen nur noch zwei? Aber wenn man doch, also so als lernendes Unternehmen in die Situation kommt, festzustellen, okay, das tut uns jetzt mal allen nicht gut. Also weil wir kommen nicht mehr vorwärts oder die Leute reden nicht mehr miteinander, sondern nur übereinander und sowas, dann ist es doch fantastisch, wenn man es hinkriegt, sagt, okay, das passen wir jetzt nochmal an. Und das, glaube ich, ist, also das finde ich, vielleicht ist das die größte Erkenntnis für mich daraus, sozusagen einfach auch mutig bleiben, auch zum einen konsequent auszuprobieren, aber auch konsequent wieder zurückzunehmen, wenn man dann sagt, okay, das war jetzt Unsinn.
Ja, genau, dass eben dieses ständige Weiterentwickeln. Und das ist auch so mein Abschlussgedanke, das kommt auch in einem Unterkapitel, das heißt auch evolutionäre Weiterentwicklung. Das fand ich nochmal total gut. Da wird einmal diese Grundfrage gestellt und wenn man die immer nicht im Hinterkopf hat, sondern im Vorderkopf, also sich die immer wieder stellt, nämlich, was braucht unser Unternehmen, um seinen Sinn und Zweck zu erfüllen? Und das wirklich durchdenkt im Sinne von Sinn und Zweck für den Kunden, die Kundin, für Chefin, Chef, für Mitarbeiterin, Mitarbeiter, für Gesellschaft, wenn man das immer gemeinsam denkt, also nie, eben alle Beteiligten oder Betroffenen, für die das mit hinterfragt, ich glaube, dann bist du genau auf diesem New Work Weg unterwegs im besten Sinne.
Perfekt.
Das war jetzt das
Super.
Schlusswort für diesen wunderbaren Podcast. Rupert, ich
Sehr
danke dir,
schön.
das war echt großartig und bei der Buch- und Podcast-Steilvorlage dann auch gar nicht so schwer. Alles klar. Dann sage ich ciao und wir bleiben lesend und schreibend in Verbindung. Bis
Unbedingt.
denn.
Vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Idee.
Ja, danke, bis denn. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.